Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Er ist ja im Prinzip ein Partisan des damaligen Geisteslebens, einer, der völlig ungebunden da durch die Wälder der Alchemie und der Naturphilosophie zieht, völlig ungedeckt.
Das ist etwas, womit Sie als lutherischer Pfarrer, der auf die Bibel bezogen ist, natürlich Schwierigkeiten haben, so wie immer wieder auch die mittelalterliche Kirche Schwierigkeiten damit hatte, wenn irgendjemand sagte, ja, ich habe direkt mit Christus gesprochen.
Man liest 3 Seiten und kommt nicht mehr davon los, weil das ein Sound ist, der süchtig macht, der einen reinsaugt. Ja.
Mystiker und Schuster. Vor 400 Jahren starb Jakob Böhme in Görlitz. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
Der Görlitzer Jakob Böhme war Mystiker, Philosoph, Poet und Theosoph. Manche sahen in ihm auch einen Propheten. Und er war gelernter Schuhmacher. Am 17. November 2024 jährt sich zum 400. Mal sein Todestag.
Im Jahr 2025 gilt es, Böhmes 450. Geburtstag zu feiern.
Jakob Böhme ist bei vielen heute in Vergessenheit geraten. Doch er hat weltweit Philosophen, Theologen und Künstler beeinflusst.
Dass er nicht besonders populär war und ist, hat seinen Grund.
Jakob Böhme ist immer etwas, was übersetzt werden will. Die Texte sind auf den ersten Blick nicht so leicht zu lesen, sowohl was den Inhalt angeht als auch die Sprache. Es bedarf natürlich immer einer Vermittlung.
Es ist niemand, den man nur so mal lesen kann und dann weiß man, das ist Jakob Böhme.
Sagen Kai Wenzel und Michael Prochnow, beide aus Görlitz. So wie Jakob Böhme.
Angesichts des Stils und der Komplexität seiner Schriften ist und bleibt verblüffend, der Mann hat nie studiert, war ein einfacher Schuhmacher. Vielleicht ist genau das nicht die schlechteste Voraussetzung für einen freigeistigen Theosophen, meint Volker Lepin, Professor für Kirchengeschichte an der renommierten Yale University in den USA.
Nicht formal gebildet zu sein, gibt ein hohes Maß an Unabhängigkeit. Das sollten wir uns vielleicht auch für heute immer mal merken, dass jede Bildung einspurt in ein bestimmtes Denken. Und Böhme hat offenbar diejenigen Texte, die er dann gelesen hat, wiederum vor allen Dingen auch Luther-Texte mit einer ganz großen Unbefangenheit gelesen und hat dadurch Dinge darin gefunden, für die anderen der Blick einfach verstellt war.
Wenn du die hohen Geheimnisse willst verstehen, so darfst du nicht erst eine Akademiam auf deine Nase setzen und eine Brille brauchen und vieler Meister Bücher lesen.
Dies schrieb Jakob Böhme um 1620.
Die Autodidakten, die haben natürlich immer den Vorteil, dass sie unkonventioneller sind, dass sie mutiger sind, dass sie schneller mit einer Hypothese sind als diejenigen, die sich methodisch damit beschäftigen. Und das ist ein Nachteil, aber es ist auch ein Gewinn. Die Autodidakten sind freier.
Der evangelische Theologe und Lyriker Christian Lehnert ist fasziniert von der geistigen Freiheit des philosophierenden Handwerkers.
Er ist ja ein Partisan des damaligen Geisteslebens, einer, der völlig ungebunden durch die Wälder der Alchemie und der Naturphilosophie zieht, völlig ungedeckt.
Ich weiß nichts von eurem Wissen, habe es auch nie gelernet. Ich trage in meinem Wissen nicht erst Buchstaben zusammen aus vielen Büchern, sondern ich habe den Buchstaben in mir. Liegt doch Himmel und Erden mit allem Wesen, dazu Gott selber, im Menschen. Soll er denn in dem Buche nicht dürfen lesen, dass er selber ist?
Jakob Böhme, 1575 in Altseidenberg bei Görlitz geboren, war vor allem ein Mystiker. Er suchte die direkte Beziehung zu Gott, hatte Anfang des 17. Jahrhunderts mystische Erlebnisse, über die er nur Andeutungen macht.
In meinem Suchen und Begehren ist mir die Pforte eröffnet worden, dass ich in einer Viertelstunde mehr gesehen und gewusst habe, als wenn ich wäre viele Jahre in Schulen gewesen, dessen ich mich hoch verwunderte. Ich wusste nicht, wie mir geschah, und darüber mein Herz ins Lob Gottes wendete. Denn ich sah und erkannte das Wesen aller Wesen, den Grund und Ungrund item, die Geburt der heiligen Dreifaltigkeit, das Herkommen und den Urstand dieser Welt und aller Kreaturen durch die göttliche Weisheit.
Es war irgendeine Erfahrung tiefster Irritation einerseits, verbunden mit einer höchsten Erfahrung der Ganzheit, der Wirklichkeitserfahrung. Das beides zusammen, tiefste Verstörung und Erfahrung von Ganzheit, diese beiden Pole zusammenzubringen, war er beschäftigt, das in Sprache zu bringen, das zu verstehen, was das ist. Ich glaube, dass Böhme im Grunde genommen sein Leben damit beschäftigt war, das zu verstehen.
Doch Böhme konnte all dies zunächst nicht für sich formulieren und aufs Papier bringen.
Wiewohl ich 12 Jahre damit umging und es in mir schwanger war und einen heftigen Trieb in mir befand, bevor ich es konnte, in das Äußere bringen. Bis es mich überfiel wie ein Platzregen. Was der trifft, das trifft er. Also ging es mir auch. Was ich konnte ergreifen, in das Äußere zu bringen, das schrieb ich auf.
Das ist wie ein Platzregen. In diesem Fall ist es das Göttliche, das auf ihn kommt und ihn zwingt zu schreiben, eben wie ein Platzregen, also ein sehr starker Regen, und er kann nicht widerstehen. Das ist tatsächlich ein mystischer Topos, also dass der Schreiben nicht widerstehen kann. Also die Hand kann nicht so schnell schreiben, wie er möchte.
Erläutert die italienische Philosophin und Böhme-Expertin Cecilia Muratori.
Erst mit 38 Jahren kann er dann die Erkenntnisse aus seinen mystischen Erfahrungen zunächst handschriftlich festhalten. In Aurora oder Morgenröte im Aufgang. Dass Jakob Böhme dies erst 1612 formulieren konnte, erklärt sich Christian Lehnert so.
Das ist ja vielleicht sogar das Wesen einer mystischen Erfahrung, dass sie sich an eine Kleinigkeit heften kann und als solche erst im Laufe der Zeit erkennbar wird, als etwas, was sich nicht integrieren lässt in Lebensentwürfe, in religiöse Überzeugungen, sondern was gewissermaßen wie ein Trauma verkapselt im Innern bleibt und dann erst allmählich Raum verlangt.
Nach heutigen Kriterien würde man Böhmes Ausführungen wahrscheinlich den Stempel der Esoterik verpassen.
Christian Lehnert jedoch hinterfragt einen zu einseitigen Esoterikbegriff.
Wenn man das in der modernen, verflachten und kommerzialisierten Esoterikwelle sieht, dann hat das wenig miteinander zu tun. Esoterisch heißt nun nichts weiter zunächst, als dass ein Denken bewusst mit der Spekulation umgeht. Also dass ein Denken sagt, wir haben Grenzen der Erkennbarkeit und wir können nicht alles verstehen. Und über diese Grenzen hinaus kommen wir aber mit Mitteln der Fantasie, der Erzählung, des Mythos, der Bilder und dabei gewissermaßen Geschichten erfindet, kann man sagen, aber das ist mehr als erfinden, sondern eben auch finden. Und so gesehen gehört Esoterik in jedes Denken.
Es gehe bei einer so verstandenen Esoterik selbstverständlich nicht um eine faktische Wirklichkeit.
Sondern das sind Geschichten, die suchend sind, die tastend sind über eine Grenze hinaus, die wahr sind nicht in dem, was sie sagen, sondern wahr auf das hin, was sie suchen, die Richtung, auf die Offenheit hin.
Allerdings, Visionen eines Mystikers waren der Kirche, zumal der evangelischen, auch schon im 17. Jahrhundert suspekt.
Der evangelische Kirchenhistoriker Volker Lepin.
Das ist etwas, womit sie als lutherischer Pfarrer, der auf die Bibel bezogen ist, natürlich Schwierigkeiten haben, so wie immer wieder auch die mittelalterliche Kirche Schwierigkeiten damit hatte, wenn irgendjemand sagte, ja, ich habe direkt mit Christus gesprochen. Das ist etwas, was letztlich unverfügbar ist und Institutionen mögen lieber Verfügbares.
Der Görlitzer Michael Prochnow sitzt im Vorstand der Internationalen Jakob-Böhme-Gesellschaft.
Das Problem ist ja, eigentlich sind ja Mystiker keine Theologen. Jeder Mystiker sagt ja, die Kirche ist für ihn ein Umweg. Wenn ich eine direkte Beziehung zu Gott habe, dann brauche ich dafür die kirchliche Lehre nicht.
So ich mich selber lese, so lese ich in Gottes Buch.
Jakob Böhme ist jemand, der keine institutionellen Bindungen braucht für seine Idee des Glaubens. Die Institution Kirche ist für ihn obsolet gewesen. Und das ist ja auch ein Punkt, weswegen er Publikationsverbot erhalten hat.
Erläutert Kai Wenzel vom Kulturhistorischen Museum Görlitz.
Freunde von Jakob Böhme hatten dessen Schrift Aurora kopiert und ohne sein Wissen verbreitet. Einer der Leser war Gregor Richter, der Hauptpastor der Peter- und Paulskirche. Er ermahnte Böhme, der Schuster solle doch bei seinen Leisten bleiben. Der Pfarrer beschimpfte ihn, seine Schriften würden nach Schusterpech und Schuhschwärze stinken. Und er brandmarkte Böhme wegen seiner institutionskritischen Gotteslehre als Heretiker. Daraufhin wurde Böhme kurzzeitig eingesperrt und mit einem Schreibverbot belegt.
Dabei war Jakob Böhme durch und durch ein Lutheraner, der sich aber gegen die verkrusteten Strukturen seiner Kirche wandte und gegen einen in Ritualen erstarrten Protestantismus.
Die Reformation Martin Luthers lag noch keine 100 Jahre zurück, doch die Nachwirkungen der Reformation sowie die katholische Gegenreformation hatten zu einer Erstarrung des Protestantismus geführt.
Der Leipziger Christian Lehnert skizziert Böhmes Haltung.
Kritik an der parallel sich entwickelten lutherischen Orthodoxie, die sich immer mehr theologisch verhärtete und verfestigte und gewissermaßen die Impulse des Luthertums zu einer starren Dogmatik entwickelte. Das sind ähnliche Prozesse, wie man das heute in den Kirchen erlebt, dass in Zeiten von Verunsicherung verhärten sich Räume. Kirche wird, wo sie unsicher ist, ideologisch.
Der Heilige aber hat seine Kirche an allen Orten, bei sich und in sich.
Soziologisch wird man sagen, es ist nachvollziehbar, dass die Institution Kirche hier eine Gefährdung gesehen hat. Theologisch würde ich sagen, bewegt sich Böhme in einem Bereich, den ich selbst als weitherziger Lutheraner als letztlich gut lutherisch verstehen kann. Er geht von einer christlichen Trinitätslehre aus, er geht von einer Sündenlehre aus. Für ihn ist Christus zentral. Was will ich mehr? Aber das sage ich als Mensch des 21. Jahrhunderts. Nur die Brisanz dieser Vorstellung, dass ich direkt auf Christus bezogen bin, die haben eben Kirchenvertreter gespürt.
Der Yale-Professor Volker Lepin ist zugleich Vorsitzender des Görlitzer Jakob-Böhme-Beirates.
Auch wenn Böhme als Heretiker angeklagt wurde, er war kein Kirchenrebell. Er ging regelmäßig in den Gottesdienst.
Er setzte gut lutherisch auf die Lektüre der Bibel. Der Görlitzer Verleger Michael Prochnow.
Diese Hierarchie, die spielt für ihn nicht so eine große Rolle. Also, dass der Pfarrer derjenige ist, der weiß es, der hat studiert. Und die Laien hören zu und verstehen das meistens nicht. Eigentlich dominiert derjenige da oben. Und das sah er mit Sicherheit nicht so.
6 Jahre lang hielt sich Böhme an das Schreibverbot.
Doch dann, mit Beginn des 30-jährigen Krieges, er war 40 bis 50 Jahre alt, da verfasste er rund 30 Schriften in rund 6 Jahren. Also zwischen 1618 und seinem Todesjahr 1624.
So wenig wie sich Jakob Böhme um kirchliche Strukturen kümmerte, so wichtig war ihm die Natur. Kai Wenzel vom Kulturhistorischen Museum Görlitz.
Natur ist für Jakob Böhme ja ganz eng verbunden mit dem göttlichen Prinzip. Also Gott und Natur ist bei ihm eigentlich identisch.
Du wirst kein Buch finden, da du die göttliche Weisheit könntest mehr innefinden zu forschen, als wenn du auf eine in viel tausenderlei Kräutern grünende und blühende Wiese gehst. Da wirst du die wunderliche Kraft Gottes sehen, riechen und schmecken, wiewohl es nur ein Gleichnis ist.
Böhme gehört ja hinein in eine bestimmte Sicht auf die Natur der frühen Neuzeit, die anders als die Rationalisten nicht die Natur zerlegten in Einzelteile und nach den naturgesetzlichen Strukturprinzipien fragten, sondern nach Gestalt und nach Formen schauten und darin einen geistigen Gehalt finden wollten. Also für die gewissermaßen Anschauung, Naturbetrachtung, die eigentliche Erforschung war. Und in diesem Sinne war für Jakob Böhme die Natur gewissermaßen ein Lesebuch der Schöpfung, ein Lesebuch Gottes.
Oft wird der Görlitzer Philosoph als Pantheist bezeichnet. Das treffe aber nicht den Kern.
Weil Böhme jetzt nicht sagen würde, Gott und die Natur sind eins, wie das der klassische Pantheismus sagt, sondern das sind zwei geschiedene Dinge für Böhme. Aber die Natur ist ein Spiegel Gottes und man kann aus der Natur lesen und hören, wer Gott ist.
Für Christian Lehnert sind gerade die Naturbezüge von Böhme hochaktuell.
Das ist ja der Grund, warum ich mich so mit Jakob Böhme beschäftige, weil er mit seiner konsequent von der Signaturenlehre und von religiöser Mystik aus geschulten Naturbetrachtung einen Naturzugang hat, der das unterwandert, wie wir heute Natur sehen, nämlich als einen Gestaltungsraum, als einen Rohstoff, als eine Ressource, als etwas, was man formt, und zwar in einem technischen Sinn. Für Jakob Böhme ist es entscheidend, erst einmal hinzuschauen, hinzuhören, die Einzelheit, das einzelne Wesen in seiner seelischen Tiefe wahrzunehmen, um zu hören, was du uns zu sagen haben.
Die Natur ist Gottes leiblich Wesen. Verstehet die ewige Natur.
Das unterwandert in jeder Schattierung unseren technischen Weltzugang, sei es neoliberal ausbeutend oder sei es im Sinne des grünen Anthropozän klimagestaltend. Böhme sagt, wir müssen erst einmal hinschauen und das einzelne Wesen wahrnehmen. Und das ist ein unglaublich moderner Zugang, der für uns heute zentral wichtig ist.
Es ist nichts in der Natur, da nicht Gutes und Böses inne ist.
Die Natur hat für Böhme unbedingt was Seelenhaftes, ist durchgeistigt. Die Natur ist für Böhme ein großer geistiger Prozess, in dem sich Gott gewissermaßen sogar entfaltet. Gottheit ist ein völlig unerkennbares Nichts. Jetzt nichts im Sinne von weniger als etwas, sondern unendlich mehr als etwas. Und dieses Nichts findet sich selbst als Schöpfer. Es findet seine eigene Identität, nämlich das Gottsein, indem es etwas schafft, was nicht Gott ist, die Natur. Und daraus kommt dann dieses große Wechselspiel von Ja und Nein, von Bejahung und Zerstörung in der Natur zustande. Und das ist für Böhme ein großer Erkenntnisprozess Gottes.
Christian Lehnert blickt auf Böhmes Schriften sowohl als Theologe wie auch als preisgekrönter Lyriker.
Wenn man die Morgenröte im Aufgang liest, das strotzt ja von ganz merkwürdigen Erzählungen. Das liest sich wie ein Mittelding aus Märchen und Fantasy und skurrilster Naturwissenschaft. Man liest drei Seiten und kommt nicht mehr davon los, weil das ein Sound ist, der süchtig macht, der einen reinsaugt. Ja? Und ich glaube, so war das auch jedenfalls für manche Gemüter zu Böhmes Zeiten.
Böhme schert sich wenig um exakte Begrifflichkeiten. Die Bilder dominieren sein Schreiben. Lehnert nennt ihn einen optischen Autor.
Er ist im Grunde genommen ein theologisch-mystischer und philosophischer Poet. Er schreibt philosophische Romane.
Das, was ihn auch zu einem dialektischen Denker gemacht hat, der dann später für Hegel, andere anschlussfähig war, dass er davon ausgeht, in der Natur ist immer das Gute und auch das Böse da.
Das Leben ist eine ewige Geburt. Der Himmel ist in der Hölle und die Hölle ist im Himmel. Alles hält sich die Waage.
Die Widersprüchlichkeit in der Natur, ja des ganzen Lebens, hat Böhme in die deutsche Philosophie eingeschrieben. Das Gute und das Böse siedelt Böhme aber nicht jenseits des Göttlichen an.
Das hat, glaube ich, mit diesem Ganzheitserlebnis zu tun, diesem mystischen Ganzheitserlebnis, dass er das Böse ganz konsequent versucht, aus der Gottheit heraus zu verstehen. Er ist ein eigener Aspekt Gottes. Ja. Er nennt das immer den Grimm oder Zorn, der die Schöpfung durchzieht.
Denn die Sanftmut wallet gegen den Zorn. Und der Zorn gegen die Sanftmut. Und sind also zwei unterschiedliche Reiche in dem einigen Leibe dieser Welt.
Jakob Böhme, der Görlitzer Philosoph, war in vielerlei Hinsicht seiner Zeit voraus. Auch was sein Menschenbild betrifft.
Das Buch, da alle Heimlichkeit innen lieget, ist der Mensch selber.
Das ist für mich der Punkt, an dem ich sagen würde, ja, Böhme spricht in unsere Zeit hinein, deswegen, weil er ganz stark das Individuum anspricht.
Betrachte dich selber, suche dich, und finde dich selber. Du bist Gottes Gleichnis, Bild, Wesen und Eigentum.
Wie Volker Lepin sieht auch Christian Lehnert bei Böhme eine Tendenz zum Individualismus. Vor allem, weil er als Autor ein Freigeist gewesen sei.
Doch im heutigen Sinne würde er Böhme nicht als einen Individualisten bezeichnen.
Weil für ihn der Mensch als Spiegel Gottes immer mehr ist, als er selbst von sich weiß. Das ist etwas, was, glaube ich, uns fundamental unterscheidet. Das, was wir heute Selbstbewusstsein, Reflexion und Selbsterkenntnis nennen, ist, glaube ich, für Böhme nur eine Kruste dessen, was eigentlich Individualität oder Ich ausmacht. Sondern darin ist eine Tiefe, die eben ins Göttliche ragt und die das weit übersteigt, was wir von uns wissen.
Eine Tiefe, die nicht nur ins Göttliche ragt. Für Böhme ist der Mensch göttlich.
Dass Gott sich im Menschen selbst erkennt als seinen Spiegel. Nur, dass der Mensch gebrochen ist. Deshalb ist er nicht unmittelbar göttlich, sondern da kommen eben dann die anderen Kräfte ins Spiel, die Kräfte des Bösen. Aber von seiner Natur aus ist der Mensch vollständig göttlich. Die Vollendung des Menschen findet der Mensch ja nicht in der Entwicklung seiner Individualität und Eigenheit für Böhme, sondern die Vollendung findet der Mensch in der Christusähnlichkeit, weil der eigentliche, vollständige, ideale Mensch ist Christus. Ja. Und wir sind gewissermaßen abgeleitet in unserem Menschsein von diesem eigentlichen Menschen Christus.
Daraus folgt für Böhme, der Mensch verfügt über die Freiheit des eigenen Willens.
Das lege dem Menschen aber auch die Verantwortung auf, sich für das moralisch Richtige zu entscheiden.
Wir haben beide Mysteria, göttlich und teuflisch in uns. Was wir aus uns machen, das sind wir.
Jakob Böhme erscheint hier sehr modern, vor allem auch mit seinem Blick auf andere Religionsgemeinschaften.
Wahrlich, es ist nur ein Gott. Wenn aber die Decke von deinen Augen getan wird, so wirst du auch alle deine Brüder sehen und erkennen. Es seien gleich Christen, Juden, Türken oder Heiden. Oder meinst du, dass Gott nur der Christengott sei? Leben doch die Heiden auch in Gott.
Das Wort Türken benutzt Böhme als Synonym für Muslime.
Und natürlich gab es die ganze Zeit hindurch in dieser Zeit der Konfessionen immer auch Gebildete, denen die konfessionellen Festlegungen zu eng gewesen sind. Und das waren diejenigen, bei denen Böhme Resonanz finden konnte.
Wo der Weg am härtesten ist, da gehe hin. Und was die Welt wegwirft, des nimm dich an. Und was sie tut, das tue du nicht. Wandele der Welt in allen Dingen zuwider. So kommst du den nächsten Weg zu ihr.
Doch dieser Weg war steinig und bescherte Böhme viele Feinde. Auch und gerade in seiner Heimatstadt Görlitz.
Dort starb Jakob Böhme in der Nacht vom 16. auf den 17. November 1624. Ein Kreuz, von Freunden auf seinem Grab errichtet, wurde kurz nach der Bestattung zerstört.
Böhme ist nicht der Mensch für die einfachen Botschaften,
sagt Yale-Professor Volker Lepin.
Das führt natürlich auch dazu, dass er viel weniger bekannt ist und viel weniger gefeiert, als er es eigentlich verdient hätte. Man muss schon ein Stück plakativer sein, um über Jahrhunderte hinweg hervorgehoben zu werden. Böhme ist nicht plakativ, Böhme ist feinsinnig, Böhme ist schwer verständlich, aber er ist ungeheuer tiefgründig.
Er spricht sich hinein in das Unbekannte. Das ist was höchst Modernes, die Erkenntnisgrenzen zu erweitern mit den Mitteln der Imagination und dabei zu sagen, die Imagination ist eben nicht die pure Erfindung, sondern die Imagination legt etwas frei von der Wirklichkeit. Man darf sie nur nicht selbst für Wirklichkeit nehmen und Religion nicht als eine Ansammlung von ideologisch zu bejahenden Wahrheitsaussagen, die man teilt oder nicht teilt, sondern Religion als eine Bewegung hinein in etwas, was wir nicht kennen, eine Bewegung ins Offene, eine Bewegung auf ein Geheimnis zu. Das ist, glaube ich, etwas, was mich persönlich an Böhme unheimlich fasziniert.
Sie hörten Mystiker und Schuster. Vor 400 Jahren starb Jakob Böhme in Görlitz. Eine Sendung von Michael Hollenbach. Es sprachen Ruth Schiefenbusch, Andreas Potulski, Nils Kretschmer. Ton und Technik Sascha John und Raffaela Greff. Regie Rainer Delfenthal. Redaktion Andreas Mein. Deutschlandfunk 2024.